Willkommen zum IT-Podcast and Sneakers zur digitalen Transformation. Möchtest du einen Blick hinter die Kulissen der Digitalisierung in Unternehmen werfen? Bist du neugierig, wie sich digitale Transformation im Alltag anfühlt? Dann ist unser IT-Podcast der Schweizer Firma Swiss Capricorn genau das Richtige für dich. Dein Gastgeber ist Jakob Barandun, Geschäftsführer von Swiss Capricorn. Aber Vorsicht! Das Ganze ist ohne Make-up und Krawatte. Wir geben dir ungefilterte Einblicke und Tipps aus dem Alltag mit und in IT-Projekten. Also, schnapp dir deine Sneakers und sei gespannt auf die neue Episode des IT-Podcasts in Sneakers zur digitalen Transformation.
Mit ihrer 2015 gegründeten Kommunikationsagentur Contex berät sie nationale und multinationale Konzerne im Bereich Kommunikation, Markenaufbau, digitale Kommunikation und Krisenmanagement. 2010 bis 2015 war Bettina Gebhardt Geschäftsführerin der internationalen PR-Agentur Grayling Schweizer AG, vormals Trimedia. Hier hat sie nicht nur den Standort geleitet, sondern auch nationale Beratungsmandate betreut. Zudem war sie für den Aufbau des internationalen Kundengeschäfts auf Dachlevel verantwortlich. Vor allem die Expertise in den Märkten Schweiz und Deutschland in den Bereichen Industry, Food, Beverage, Tourismus, Bodycare, Lifestyle und Energiethemen zeichnen sie aus. Bettina Gebhardt berät souverän auf Ebene Geschäftsführung und ist für Kunden eine gesuchte Sparringspartnerin im Bereich Kommunikationsberatung und Training. Willkommen Bettina, freue mich, dass du hier bist.
Freue mich auch, danke für die Einladung.
Bettina, bevor ich mit meinen Gästen in die aktuellen Themen einsteige, stelle ich immer eine Frage und ich würde mal gerne wissen, was wolltest du eigentlich beruflich werden? Was war dein Traumberuf, als du ein kleines Mädchen warst?
Als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich unbedingt Kriegsreporterin werden. Warum? Ich wollte immer mittendrin sein, mit Menschen zu tun haben, nah am Geschehen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Der Beruf hat sich geändert, aber dies mit Menschen arbeiten ist geblieben.
Und du wolltest wahrscheinlich auch immer viel Action haben in deinem Leben, gehe ich mal von aus.
So ist es, ich wollte immer viel Action haben, ich muss mittendrin sein, es muss sich etwas bewegen, Stillstand ist nichts für mich, das ist richtig.
Wow. Du hast ja dann später Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Was war denn so dein Beweggrund? Was hat dich so daran interessiert?
Zwei Dinge. Das eine ist die Gotik. Also wirklich, als nach dem Mittelalter dieses Aufstrebende wirklich in der Architektur Einzug hielt, hat mich das wahnsinnig fasziniert, dieses Filigrane. Und bei der Germanistik hat mich das Thema Weimarer Republik und Erster Weltkrieg interessiert, weil beides ist für mich oder markiert eine Zäsur. Und dem bin ich treu geblieben. Ich wusste dann mit 16, 17, 18 nach dem Abitur, ich möchte unbedingt diese beiden Fächer studieren. Hab's auch gemacht. Und während des Studiums war tatsächlich die Gotik, die Architektur in dem Bereich und der Erste Weltkrieg und Weimarer Republik waren meine Kernpunktthemen.
Also immer sehr historisch auch interessiert. Ist das geblieben bis zum heutigen Tage?
Das ist sehr geblieben. Ich bin politisch sehr interessiert, auch streitsüchtig in dem Sinne. Nicht negativ, aber ich setze mich gerne mit Themen auseinander, interessiere mich sehr. Und lese auch sehr viel über Politik. Das ist so mein Lebenselixier ein Stück weit, das ist richtig.
Wart ihr auch eine politische Familie? Habt ihr auch am Essenstisch über Politik diskutiert?
Ja, wir sind eine politische Familie. Wir haben viel diskutiert. Mein Vater kam aus der SPD-Ecke, also eher links. Das hat mich auch geprägt. Auch Gerechtigkeit, Ausgleich unter Menschen, Verteilung, würde ich auch von Reichtum. Und auch das prägt mich als Person bis heute, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen.
Du bist ja dann in die Schweiz gekommen, hast ja dann auch eine Agentur geleitet. Was war denn so die Erfahrung, auch beruflich jetzt in die Schweiz zu kommen? Also einmal beruflich natürlich, aber auch persönlich. Kannst du da mal über deine Erlebnisse berichten?
Ja, als ich in die Schweiz kam, waren zwei Dinge für mich herausfordernd. Das eine ist wirklich, man geht mit den Mitarbeitern hier anders um. Es ist eher sehr konsensorientiert, also nicht nur in der Politik, sondern auch wirklich im Miteinander mit den Menschen. Also das muss ich wirklich ein Stück weit auch stärker anwenden hier, zuhören, den Leuten Raum einräumen, auch die Meinung gelten lassen etc. Also nicht dieses Chefgehabe, was es in Deutschland oft gab zu der Zeit noch vor 15 Jahren. Und das Zweite ist, was mich sehr überrascht hat, so international die Schweiz ist, so regional ist sie auch. Also ich musste wirklich lernen, dass ich von Anfang an mir ein Netzwerk aufbaue mit guten Leuten, dass ich das pflege, dass ich auch zu Veranstaltungen gehe, dass ich Teil von Verbänden werde. Und ich musste lernen, vor 15 Jahren, ich konnte nicht einfach Zürcher Agentur im Aargau oder auch in Bern mal eben Etat gewinnen. Das hat sich ein bisschen geändert, aber vor 15 Jahren war das für mich überraschend. Weil in Deutschland kannst du in Frankfurt eine Agentur haben und kannst in Hamburg oder München wirklich Neugeschäft machen. Also das ist eine ganz andere Dimension. Es hat Vor- und Nachteile, aber da muss ich wirklich eintauchen und auch mit der Schweizer Kultur sehr vertraut machen.
Kannst du noch mal ein Beispiel nennen zu dem Unterschied zwischen deutscher und Schweizer Kultur? Also gerade jetzt für Zuhörer, die vielleicht deutsch sind, dass man da einfach mal ein bisschen einen Eindruck gewinnt, was für Erfahrungen du da gemacht hast.
Ich habe auch ein Sprachbeispiel. Und zwar, es gab ein Beispiel, dass eine Kundin mir morgens eine Mail geschrieben hat: Frau Geppert, könnten Sie freundlicherweise bis heute Abend das und das fertig machen? Wenn es geht, wenn es möglich ist. Und dachte ich mir, gut, es ist jetzt nicht so ganz besonders zeitkritisch. Also ich habe freundlich zurückgeschrieben, sagte, ich bin heute sehr voll, ging es auch morgen. Daraufhin rief sie mich an und sagte, es muss heute sein, ich muss es Ihnen leider jetzt so sagen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Erfahrung war, also dass die Schweizer sehr viel höflicher am Konjunktiv auch schreiben, dass ich aber zwischen den Zeilen durchaus eine Dringlichkeit verbergen kann. In Deutschland wird geschrieben, ich brauche es heute Abend 18 Uhr. Und das musste ich lernen, dass man zwischen den Zeilen sehr viel mehr lesen muss, dass man den Leuten sehr viel genauer zuhören muss, dass man herausspüren muss, wann wird es kritisch, wann kommt Kritik. Kritik wird hier einfach anders geäußert und das muss ich wirklich lernen, A, zu verstehen und B, auch Kritik dementsprechend gegenüber Mitarbeitenden auch zu äußern.
Jetzt, du bist ja auch schon eine Weile jetzt in der Schweiz, das heißt also, du hast dich ja auch dementsprechend angepasst, auch an die Kultur. Du bist vielleicht auch ein Stück Schweizerin geworden. Ja? Jetzt, wie ist das, wenn du jetzt zurück nach Deutschland gehst, zum Beispiel in die Ferien oder alte Freunde triffst? Wie merkst du denn wie merkst du, dass du dich selber dann auch angepasst hast oder verändert hast? Kannst du darüber mal was sagen?
Ja, also ich merke es im beruflichen Kontext und im privaten. Wir haben ja auch wirklich noch Kunden in der Schweiz und eine GmbH in der Schweiz. Also ich stelle oft fest, dass ich versuche in Gruppen, wo es auch mal heißer hergeht, bei deutschen Kunden mehr zu vermitteln und Konsens herzustellen. Oft reagieren Kunden etwas irritiert oder ich merke auch, dass ich oft so Sätze sage wie, ist das in Ordnung für euch oder sie? Das ist ein typischer Schweizer Satz, das würde ein Deutscher nicht sagen. Und manchmal grinsen dann Kunden und sagen, was ist mit dir denn los? So, natürlich, das ist in Ordnung. Also man versichert ja immer sich in der Schweiz zurück, ist das in Ordnung? So wie wir es jetzt gemeinsam machen. Also immer wieder der Schritt zurück. Sind wir gemeinsam wirklich im selben Boot? Ist der Weg gut so, den wir gemeinsam hier gerade gehen? Und das irritiert, glaube ich, oft deutsche Kunden. Und im Privaten genauso. Also ich bin zurückhaltender manchmal geworden oder spüre eher ab, was möchte die Gruppe? Und manchmal sagen auch deutsche Freunde, jetzt komm, also ist mal gut hier jetzt. Also da merke ich eben schon, dass sie mal natürlich gewisse Dinge annimmt. Ich sehe es aber nicht negativ. Es hat auch durchaus Positives, dass man vielleicht mal einen Schritt zurücktritt und den Gegenüber etwas differenzierter und vorsichtiger wahrnimmt.
Also man nimmt auch sehr viele Dinge mit,
ja,
die auch...
tut man. Sehr viel Positives.
Sehr viel Positives. Inwiefern ist es denn wichtig, im beruflichen Kontext zum Beispiel auch ein guter Kommunikator zu sein? Sei es jetzt, in welcher Position man auch ist, kannst du ein bisschen mehr darüber reden, über deine Erfahrungen?
Ich glaube, Kommunikation, ich komme aus der Kommunikationsbranche, aber ich glaube, heutzutage wiegt Kommunikation noch mehr, als es in der Vergangenheit einfach wirklich war. Der Punkt ist, gerade wenn man wirklich auch mit Kunden zusammenarbeitet, mit Führungskräften, vielleicht mit normalen Mitarbeitern innerhalb eines Unternehmens, möchten heute Menschen gehört werden. Und da ein rhetorisches Geschick mitzubringen, wirklich vermittelnd einzugreifen, alle Menschen gleichermaßen anzuhören, ist für mich wirklich sehr entscheidend. Und das lebe ich bei uns auch im Team. Jeder im Team bei mir hat die gleiche Stimme und gleiche Verantwortung. Und so trete ich auch Kunden gegenüber.
Menschen möchten gehört werden.
Menschen möchten enorm gehört werden. Also dieses auch, wir sehen es auch der jüngeren Generation, also dieses, was ich noch erlebt habe, ein Chef kam mit einer Aufgabe und ich hatte die eigentlich zu erledigen. Durfte doch oft nicht hinterfragen, was ich schade fand. Das geht so heute nicht mehr. Und ich schätze, dass junge Leute heute auch wirklich involviert werden wollen, dass sie Mitspracherecht haben wollen. Und ich fördere das auch. Deswegen, also ein Praktikant oder ein Trainee hat bei mir die gleiche Stimme wie ein Senior Consultant. Wenn er mit einer guten Idee um die Ecke kommt, ein Trainee, dann wird diese Idee geprüft und wenn sie funktioniert, wird sie auch umgesetzt. Und das ist ganz entscheidend. Also dieses Dialogische hat zugenommen und ich schätze das eigentlich, weil das bedeutet, dass man für gerade in meinem Job für Kunden Dinge ganz anders entwickeln kann. Junge Menschen bringen einen anderen Erfahrungshorizont mit, gerade wenn es um Digitalisierung, Social Media, aber auch Klimaschutz, Nachhaltigkeit geht, haben sie einen anderen Blick auf die Dinge als ich, die natürlich deutlich älter ist als die jungen Leute. Und das Spannungsfeld finde ich so gut, dass man wirklich diese verschiedenen Sichtweisen miteinander verbindet und sagt, so, und jetzt gucken wir mal, wo wir stehen und was heißt das für uns als Agentur Kontextkommunikation, was heißt das auch für Kunden?
Ich würde gerne mal, Bettina, über Werte sprechen, Firmenwerte, menschliche Werte. Inwiefern müssen denn, wenn du jetzt dir eine Kundenkooperation aussuchst, müssen die Werte des Kunden mit deinen übereinstimmen? Kannst du ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, die Werte müssen übereinstimmen. Und bevor wir überhaupt ein Kundenmandat annehmen, führen wir in der Regel mehrere Gespräche. Es gibt dann Pitches, das ist ja ganz üblich bei uns in der Branche. Und schon in so einer Phase, wo bestimmt während eines Pitches dreimal Meetings stattfinden, lernt man sich recht gut kennen. Und da spüre ich auch schon raus, wie ist denn so das Wertegerüst? Was ist so im Unternehmen wichtig? Was ist den Menschen wichtig? Wie werden auch die Menschen gesehen? Wie gehen sie mit Dienstleistern, Lieferanten etc. um? Das kläre ich auch ab. Auch wenn wir wirklich Analysen machen und Kommunikationsempfehlungen aussprechen, ist für mich entscheidend, dass ich nicht einfach plump einen bunten Strauß an Maßnahmen mache, sondern ich überlege, in welchem Markt bewegt sich der Kunde? In welchem Spannungsfeld, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, was für Mitbewerber hat er und wie geht er mit seinen Leuten um und wie kommuniziert er? Und das ist für mich ganz entscheidend. Und ich habe auch schon Kunden abgelegt, wenn ich das Gefühl hatte, die Werte und die Art und Weise, wie er mit seinen Leuten umgeht, wie er auch wirklich mit Lieferanten umgeht, wie er sich selbst sieht und wie aggressiv er nach innen und außen kommuniziert, habe ich Kunden abgelehnt mit dem Verweis, das passt nicht zu uns, ich kann nicht dahinter stehen. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut, auch wenn man ab und zu mal Business verliert, aber das gehört zum Spiel dazu.
Also wirklich auch eine Linie fahren, also dass man so einen eigenen Wert auch entwickelt, für den man steht.
Ja, exakt. Also ich denke auch ganz entscheidend für eine Agentur ist selber ein ganz starkes Wertegerüst zu haben. Das haben wir. Wir haben vor einigen Jahren selbst einen Werteprozess angestoßen. Wir hinterfragen den jährlich, idealerweise, und gucken wirklich, weil es kommen immer wieder neue Leute bei uns dazu, Leute gehen auch, und hinterfragen uns, sind das die Werte? Und die hängen auch in der Agentur. Die leben wir auch, die hinterfragen wir. Und nur wenn du einen eigenen Kompass hast und weißt, wo du hin willst und was dir wichtig ist, dann kannst du, glaube ich, auch kommunikativ gut beraten. Kommunikation ist eine Managementaufgabe. Das sind vielleicht nicht Maßnahmen, es ist eine Manageaufgabe zu überlegen, welche Kultur, welche Werte, welches Selbstverständnis möchte ein Unternehmen oder eine Marke haben. Das beginnt bei den Menschen und drückt sich dann wirklich auch im Handeln intern, extern aus.
Bettina, könntest du mal ein bisschen mehr darüber sprechen, wie ein Unternehmen so eine Kultur genau schaffen kann? Mhm. Also jetzt, wenn wir über Mission, Vision oder Purpose sprechen.
Das ist ein lang angelegter Prozess. Ich habe ein Beispiel, ich habe ein größeres Unternehmen beraten dürfen die letzten 6 Jahre. Es waren Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, Lohnbuchhaltung, also recht divers. Es waren 4 Unternehmen, die zusammengekauft wurden und hatten sehr unterschiedliche Kulturen. Also von sehr konservativ, man ist um 7 Uhr morgens im Büro, man geht um 5 nach Hause. Die jungen, wilden Unternehmensberater, die eher um 10 kamen und dann bis 11 oder 12 Uhr nachts saßen, auch gute Arbeit geleistet haben. Und diese Kulturen sind ziemlich aufeinandergeprallt. Und entscheidend bei so einem Werteprozess ist, befragt die Leute erstmal. Also nicht top-down, dass eine Unternehmensleitung entscheidet, wir machen jetzt mal einen Werteprozess und eine Kultur, wir definieren das und dann wird es durch alle Etagen durchgespielt. Sondern ich empfehle immer, anonymisierte Umfragen zu machen mit den Mitarbeitenden. Die Ergebnisse laufen bei mir auf. Tiefinterviews mit den Führungskräften oder auch mit leitenden Angestellten. Und aus diesen kumulierten Ergebnissen, die auch ich verwalte und mit denen ich sorgsam umgehe, mache ich in der Regel wirklich Workshops mit Führungskräften, aber auch mit normalen Mitarbeitern, wo dann diskutiert wird, was heißt das für uns? Was ergibt sich für ein neues Bild? Und idealerweise entwickelt wirklich eine Führung mit seinen Mitarbeitern gemeinsam Werteprozess und einen kulturellen Prozess. Und am Ende muss der auch wirklich dann kommuniziert werden, bis in die kleinste Ebene hinein als Unternehmens und auch sichtbar sein. Zum einen gelebt, in dem Vorgaben gemacht werden für Werte, wie gehen wir miteinander um, also Kommunikationskultur, aber auch, dass es sichtbar ist durch Sprüche an den Wänden, eigene Tassen, Screensaver etc. Das klingt vielleicht ein bisschen kleinteilig, aber das schätzen Mitarbeiter, wenn sie das Gefühl haben, sie sehen die Kultur auch um sich herum.
Also gelebt von allen Entscheidungsträgern, ja. Enorm
exakt.
Wichtig. Kannst du ein Beispiel nennen für eine Firma, wo die Firmenkultur richtig gelebt wird? Vielleicht ein prominentes Beispiel?
Also mir fällt Microsoft Schweiz ein, durften wir auch einen Teil der Kommunikation mitgestalten, als sie, das ist jetzt locker 10, 11 Jahre her, als sie wirklich auch in Wallisellen ihr Office umgestaltet haben, hin zu einem Begegnungsraum. Offene Spaces, offene Büros, Huddle Rooms, Bibliotheken, Ruheräume mit dem Ziel, dass wirklich Menschen sich treffen. Also keiner hatte mehr einen festen Schreibtisch, nicht mal der CEO. Die Idee ist wirklich, dass der CEO neben dem Praktikanten sitzt oder ein Praktikant neben Senior Consultant sitzt etc., dass die Menschen ins Gespräch kommen. Jeder hat einen kleinen Kasten, da kann er seine Sachen morgens reintun und sucht sich dann einen Platz. Idee ist wirklich Ideen teilen, sich austauschen, auf Augenhöhe begegnen, auch dass ein Praktikant mal sieht, was bewegt ein CEO. Natürlich, wenn es um Gespräche geht, kann man wirklich auch Telefonzellen aufsuchen innerhalb des Gebäudes. Aber da hatte ich das Gefühl, ist das perfekt umgesetzt worden und diesen Transformationsprozess haben wir mitbegleiten dürfen, auch kommunikativ. Das haben wir nach außen getragen, wie Microsoft das in der Schweiz umgesetzt hat. Und das ist für mich ein wirklich Best-in-Class-Beispiel.
Bettina, ich würde gerne mal über Social Media sprechen. Also es ist ja auch ein wichtiges Thema im Moment, gerade im Kontext zu Brand Management. Inwiefern hat sich das verändert und spielt jetzt Social Media, was für eine Rolle spielt Social Media im Kontext von Brand Management?
Social Media hat sich sehr gewandelt. Also man muss auch wirklich sagen, als es aufkam, da war es ein Riesenhype mit Facebook, Instagram etc. Und man sagt so schön, es sind die sozialen Netzwerke, aber so sozial ist es gar nicht mehr. Es ist auch eine Vereinzelung. Also ich sehe das auf Instagram, jeder dattelt am Handy rum, aber wirklich einen Austausch mit anderen tritt er nicht mehr. Weil er hat so seine Plattformen, die er absurft und wo er drauf guckt etc. Nichtsdestotrotz, Social Media ist nicht mehr wegzudenken aus der Kommunikation. Es ist für mich ein Kanal, darauf weise ich auch immer Kunden hin. Wie gesagt, ich sehe das strategische Umfeld eines Unternehmens und überlege dann, welche Kanäle sinnvoll sind. Social Media ist sinnvoll, definitiv. Und je nachdem, wie ein Unternehmen auch strukturiert ist, kann es sein, dass ich sage, wir bespielen nur den Kanal LinkedIn. Weil das macht Sinn, dort gewisse Services, Produkte, aber auch Corporate Influencer-Themen wirklich zu spielen. Je nachdem, wenn es wirklich ein Markenunternehmen ist, macht es auch Sinn, aktiv auf TikTok zu sein und auf Instagram. Also das ist bei mir im Kommunikationsmix immer mit drin. Ist aber ein Kanal. Ich glaube, gesamthafte Kommunikation heißt, zu überlegen, an welchen Touchpoints die Kunden oder Stakeholder eines Unternehmens sind. Ein Touchpoint ist Social Media, aber es gibt mehrere noch.
Also es kommt immer auf die Firma drauf an, auf die Dienstleistung, auf das Produkt.
Richtig.
Und es gibt nicht den Kanal, sondern man muss es anpassen auf die jeweilige Bedürfnisse oder die Kundenzielgruppe.
Richtig. Also es ist meine feste Überzeugung, also wenn wir immer alle jetzt nur von Social Media reden, ist da für mich zu kurz gesprungen. Es ist wichtig, auch in Verbindung mit KI, da sehen wir alle, was tut. Wir müssen das genau beobachten, wie sich das alles entwickelt. Aber ich glaube, der Mensch ist immer noch ein Wesen, was auch durchaus den Dialog und die Begegnung wünscht. Und deswegen rate ich auch Kunden, Dialogformate zu schaffen, wo er mit seinen direkten Interessensgruppen in Dialog treten kann. Ob das ein Webinar ist, das ist wieder digital, aber sei es auch mal wirklich ein Dialogformat live vor Ort. Ich glaube, je nachdem, wie ein Unternehmen eben aufgestellt ist und was die Bedürfnisse sind, würde ich immer sehr präzise schauen, welche Kommunikationsformate für welche Marke Unternehmen geeignet sind.
Ich würde gerne mal, Bettina, über Brand Management und eine Brandstrategie sprechen. Was ist wichtig für eine Firma, wenn sie ein Brand aufbauen will? Also welche Fragen muss sich die Firma stellen?
Das ist auch ein komplexer Prozess, aber den man sehr einfach runterbrechen kann. Deswegen, da kann ich jedem Unternehmen auch die Sorge nehmen, es ist handelbar. Ich arbeite mit der sogenannten Markenpyramide, die wirklich nach oben hin sich verjüngt hin zum Purpose. Aber unten muss erstmal an der Basis wieder die Arbeit geleistet werden. Und zwar, wenn ich so einen Prozess starte, der kann auch durchaus mal 6 bis 8 Wochen oder auch länger dauern, dass man einfach sagt, wie wird denn intern ein Unternehmen gesehen? Dass man Stimmen sammelt. Also wieder bei anonymisierten Fragebogen, dass man Mitarbeiter befragt, Führungskräfte etc. Das ist die eine Sicht. Die andere Sicht ist aber, wie sehen denn wirklich auch wichtige Bezugsgruppen eine Marke? Das ist die externe Sicht. Und wenn die Zeit vorhanden ist, um das Budget vorhanden ist, mache ich ganz gerne auch Umfragen mit Kunden eines Unternehmens, Lieferanten etc. Das ist so die Basis, die gemacht werden muss. Und dann geht es einen Schritt weiter, dass man sagt, was sind denn die emotionalen und die Fakten oder die Fakten eines Unternehmens? Da gibt es immer zwei Seiten. Das Emotionale, jedes Unternehmen hat eine emotionale Seite, auch wenn es ein Hardcore-B2B-Unternehmen ist. Aber jedes Unternehmen definiert sich auch über seine Leistungen, Fakten etc. Und wenn das definiert ist und das ausgewertet ist, dann kann man wirklich nach oben steigen in die Markenpyramide und überlegen, wie ist das Selbstverständnis und wie lautet am Ende auch ein starker Purpose und eine Mission und eine Vision eines Unternehmens.
Also emotionale Faktoren, aber auch Fakten und Zahlen.
Beides, definitiv. Mhm. Also die Fakten gehen nicht ohne die Emotionen. Mhm. Die Kombination von beiden Bereichen ist für mich entscheidend, um eine Marke aufzubauen und nach außen, nach innen hin auch wirklich ein Markenimage kreieren zu können. Das spiegelt sich wieder zum einen wirklich im geschriebenen Wort, im guten Claim, in der Ausformulierung eines Purpose, aber auch, wie ein Unternehmen visuell nach außen hin auftritt. Auch das ist Teil der Markenidentität.
Mich würde auch nochmal interessieren, ein Unternehmen, wenn es jetzt gerade so am Anfang ist, also ich habe ja teilweise auch so mit Wachstums-Scale-Ups Unternehmen zu tun oder mit Startups, wenn eine Zielgruppe noch nicht so klar definiert ist, wie gehst du denn da vor? Dann, wenn du zum Beispiel so, hast du auch solche Kunden?
Ja. Ich habe auch solche Kunden und lasse ich mir zuerst mal den Businessplan zeigen. Ich muss ja verstehen, in welchem Marktumfeld bewegt sich ein Startup. Ich muss verstehen, irgendwie, was wollen sie verkaufen? Wie weit sind sie schon? Und da würde ich einen ganz anderen Workshop wirklich zugrunde legen und wirklich sagen, okay, wir gucken uns den Markt nochmal genau an. Was ist das Bedürfnis des Marktes? Wie ist die Nachfrage des Marktes? Und daraus kann man irgendwann ableiten, wenn man den Markt versteht, dass man dann sagt, wie sehen denn die Zielgruppen aus? Und dann können wir überlegen, wie sieht die Kommunikation für ein Startup aus? Und da geht es unter Umständen auch da erstmal wirklich auch darum, auch wieder Markenverständnis aufzubauen und dann schrittweise mit den Stakeholdern in Kontakt zu treten. Aber der Ansatz ist ein leicht anderer. Ich muss den Businessplan meistens verstehen und um dann zu überlegen, wie müsste eine Strategie nachher im Nachgang aufgesetzt werden.
Ja, spannend. Zum Abschluss, Bettina, würde ich dir gerne noch eine Frage stellen und da einfach geht es ein bisschen um die Selbstreflexion von dir und da würde ich gerne wissen, was ist denn deine Superpower, gerade in welchem Bereich bist du vielleicht ein bisschen besser als andere, wie würdest du dich da einschätzen?
Ich kann Menschen überzeugen und ich kann sie mitnehmen und kann sie davon überzeugen, auch wenn es ein steiniger Weg ist. Ob es zum Beispiel in der Krise ist oder wenn eine Marke wirklich einen Reputationsschaden hat, zu sagen, wir finden einen Lösungsweg und nehmen die Leute an die Hand. Und bisher ist mir immer gelungen. Das ist dann meine Superpower.
Bettina Gebhardt, vielen Dank für das Gespräch. Hat riesig Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen.
Danke dir herzlich.